der Liste und Dinge, praktischer Dinge. Also was echt wichtig ist, ist, dass ihr im Gebet dahinter steht. Das ist kein Selbstläufer, also auch, dass diese Leute dann auch wirklich kommen. Das ist umfruchter. Und ich glaube, da müssen wir einfach auch geistlich jetzt, auch gerade in der Zeit vor dem Nachbarschaftsfest, wirklich intensiv beten, dass auch gerade diese Leute kommen. Weil ich merke, dass da Gott irgendwie dran ist, aber ich komme einfach sprachlich nicht hinterher. Also es ist nicht so, dass wir nicht versuchen, über Bibel und Glaube zu sprechen, aber das ist einfach so schwierig, gerade bei vielen in dem Sprachgebiet, die sind, was Deutsch angeht, auch nicht so fit. Und das ist wirklich eine riesige Chance, dass sie zumindest in aller Klarheit dann mal das Evangelium hören und auch von einem Mann, der aus dem Kulturraum zumindest kommt. Okay, also denkt vielleicht echt intensiv jetzt die nächste Woche in eure Gebete wirklich da mit dran und dass man da vielleicht echt einen Durchstoß schafft oder dass Jesus da durchkommt. Gut. Dann freue ich mich jetzt, euch den dritten Teil unserer Gemeindevision damit reinzunehmen. Und Vision, das ist nicht was wir uns jetzt so ausgedacht haben, was jetzt schick klingen könnte oder so, sondern es ist wirklich erbete und wir haben das auch als Geschenk erlebt, auch dass wir diese Bilder gekriegt haben, wo da wirklich viel zusammenfasst von dem, was wir an Gebetseindrücke auch sonst hattet. Also dass man auch was bekommt, wo man es vielleicht auch ein bisschen auch präsentieren kann. Und ja, auch der Diego, der das dann so toll in Szene gesetzt hat, echt super. Heute ist das Thema sichtbar. Sichtbar, das ist ein Thema. Wir hatten verschiedene Gebetseindrücke, ist auch ganz interessant. Also auch ein starkes Bild gebe ich euch mal weiter. Das war schon vor einiger Zeit, da war ich noch nicht ordiniert. Ich glaube, das war schon ganz am Anfang. Da hat jemand aus unserer Gemeinde ein Bild gesehen vom Höhefeuer, dass wir so ein Feuer sind auf der Höhe quasi als Gemeinde. So viel, so gut. Ich habe das so in mir bewegt und dann hatten wir unsere Leiterklausur, wo wir uns auch nochmal betend und hörend Gott zugewandt haben und dann kam von einer anderen Person genau das gleiche Bild wieder. Fand ich dann eine schöne Bestätigung. So. Die haben nicht voneinander gewusst, nicht voneinander geredet und auch dieses Feuer auf der Höhe. Ein Feuer, das auf der Höhe ist, ist sichtbar. Als ich so über das Thema nachgedacht habe ich erstmal die Gegenseite, ist mir erstmal eingefallen. Situationen, in denen ich eigentlich lieber unsichtbar wäre. Wahrscheinlich interessant. Einmal erst neulich beim McDonald's, da gehe ich auch manchmal hin, da war eine riesen, also war brutal viel los, die waren hoffnungslos überfordert, ich weiß nicht, woran es lag, zu wenig Personal, zu langsam das Personal vielleicht auch. Und Michaela wollte unbedingt noch ein Eis. Und er hat gesagt, komm, gehen wir durch den McDrive. Und dann war er auch so eine Schlange und alles. Und ich habe dann so aus Spaß gesagt, so mit der Hupe, so komm, jetzt tun wir so, wie wir hupen. So. Weil vor mir war so ein Mercedes-Fahrer. So. Und du kannst ja eh nichts, da kannst du ja eh nicht schneller machen. Und dann mache ich so und dann, mäpp, habe ich die Hupe gedrückt. Und ich so, oh nein. Alle so, das war die draußen saßen bei McDonald's, gucken so rüber. Und ich habe dann gehofft, dass die Hupe vielleicht von dem Mercedes-Fahrer ähnlich klingt, dass sie nicht mitgekriegt haben, aus welchem Motorraum das da kam. Aber das war so ein kurzer Moment, so, wo ich gedacht habe, jetzt will ich eigentlich nicht sichtbar sein, wer das war. So. Ähnliche Situation auch in der Zeit, wo ich arbeitslos war. Das fand ich dann einfach auch für mich irgendwie eine wertvolle Erfahrung, so. Auch wenn es schwierig war, so die Zeit morgens, dann hatte ich eine Zeit, da hatte ich ja keinen Job und so. Und ich habe dann morgens einkauft und ich kam mir ganz blöd vor. Ich habe gedacht, alle gucken mich an und denke dann, ja, was macht der morgens da, hat er nichts zu tun und so. Fand ich interessant, das war in der Zeit auch so was, da bin ich gar nicht so gern rausgegangen. Und das hat mit Verletzungen wahrscheinlich zu tun gehabt. Gar nicht mit den Leuten, ich glaube, die hätten da gar nicht so geguckt, weil jetzt gehe ich auch morgens einkaufen und fühle mich gar nicht schlecht dabei oder so, in meinem freien Tag oder auch jetzt, wir teilen es uns ja so auf, dass ich mittags erst arbeite und dann mache ich jetzt viel auch morgens, was man so einen Schnitt macht, wenn man 100% arbeitet, aber auch eine Situation, wo ich gern unsichtbar gewesen wäre. Eine andere Situation aus meiner Kindheit, das ist schon so lange her, deshalb kann ich das jetzt mal erzählen. Da habe ich so die Angewohnheit gehabt, dass ich so meine Hose so abends auszogen habe, indem ich die so nach unten gestreift habe und rausgestiegen bin. So, und am nächsten Morgen bin ich da wieder reingestiegen und habe sie auch. So, und die Unterhose habe ich sonst schon auch regelmäßig gewechselt. Eines Tages im Klassenraum wird eine Unterhose präsentiert. So, oh, guck mal, was das ist. Jetzt war die noch in dem Hoserohr von mir drin. Die alte. Und die ist dann irgendwie erst in der Schule rausgefallen. Und meine Klassenkameraden haben es natürlich sehr genossen und amüsiert drüber. Und oh, guck mal. Und dann wurde sie an Kartenständer gehängt als eine Fahne und so. Und das war auch so was für mich. Also da war ich lieber unsichtbar. Ich habe mich nicht zu der Unterhose bekannt. Garantiert nicht. Ich hab den Spaß mitgemacht und oh ja, witzig, was ist denn das da? So, dass man bloß nicht merkt, dass das meine ist. Ich denke, die wissen das bis jetzt noch nicht, wenn sie nicht die Predigt hören aus irgendeinem unerfindlichen Grund. Aber ich denke, jeder von euch kennt solche Situationen. Situationen einfach, wo man wirklich lieber unsichtbar ist. Wo es einem peinlich ist und wo man sagt, nee, da will ich nicht damit identifiziert oder erkannt werden. Ein Punkt, großer Punkt in dem Ganzen ist immer, was denken die anderen? Bei meiner Arbeitslosigkeit war das so, dass ich gedacht habe, die denken komisch über mich, wenn ich da einkaufen gehe. Bei McDonald's natürlich auch so, dass sie denken, was ist denn das für ein Idiot? Der sieht doch, dass die Schlange da ist. Die wissen ja nicht, dass ich da nur einen Spaß machen wollte und aus Versehen drauf gedrückt habe. Und bei der Unterhose natürlich auch. Ich will ja nicht derjenige sein, dessen Unterhose da inspiziert wird und wo man nur weiß, von wem die ist. Also, dass die anderen denken, das spielt eine ganz große Rolle in dem, dass man vielleicht nicht sich sichtbar machen will. Und das ist oft was, was eben in unserem Kopf passiert. Gar nicht so sehr eine reale Situation entsprechen muss. Also beim Einkauf habe ich es euch schon gesagt, da denke ich, da ist es was, wo in meinem Kopf passiert ist. Die Reaktionen der Leute, die haben da vielleicht gar nicht schräg geguckt, das ist auch heutzutage nicht mehr so, mit Jobsharing und allem kann man auch als Mann morgens einkaufen und flexible Arbeitszeiten und so, das ist nicht mehr so, dass man komisch anguckt wird, wie es vielleicht schon mal war. Uns ist auch eine Frage, glaube ich, auch von Identität und Selbstwert dann auch. Kann ich dem, was andere eventuell denken, kann ich dem was entgegensetzen? Sage ich, nee, aber dann sollen sie doch denken, das ist ein gesunder Selbstwert, wo ich dann vielleicht dann habe, dann funktioniert das. Dann mache ich mich vielleicht trotzdem sichtbar, auch wenn es vielleicht sogar so ist, dass andere schräg denken. Dann kann es mir vielleicht auch egal sein, weil mir die Sache vielleicht wichtig ist. So, aber da brauche ich dann eben einen starken Selbstwert und das ist auch immer dann auch eine Frage auch von Verletzungen und Dinge. Arbeitslosigkeit war auch eine Verletzung von mir, wo auch heil werden musste einfach. Und so lange verstecke ich mich dann auch. Also auch das ist noch ein Thema, wo da, glaube ich, mit reinspringt und eben dann nicht dazu beiträgt, dass man sich sichtbar machen will. In der Bibel gibt es auch ein Leben im Verborgenen. Und das die erkennt die Geschichte eben vom Sündenfall mit Adam und Eva. Und das ist eines, was am Anfang gleich dann passiert, nachdem sie die Beziehung mit Gott in die Tonne geklopft haben und ihnen das eben nicht wichtig war, kam es, dass sie sich vor Gott versteckt haben und auch untereinander dieses Schamgefühl hattet, dass sie sich als nackt erkannt haben. Das war ja auch nichts Neues, die waren davor schon nackt, aber neu war, dass es jetzt plötzlich ein Problem war und dass sie sich auch verstecken mussten, auch mit ihrem Körper vielleicht auch ein Problem hatte dem anderen gegenüber und sich eben auch vor Gott dann tatsächlich auch hinterm Baum versteckt haben. Da wollte sie auch nicht mehr sichtbar sein, nicht mehr vor sich und auch nicht mehr vor anderen. Und sie hatte plötzlich ein Problem mit der Sichtbarkeit. Das Evangelium wirkt dem entgegen und ist eine Kampfansage an das Schamgefühl. Ich habe mal ein Fragezeichen dahinter gemacht. Hier ein ganz bekannter Text, da heißt es, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Ich habe den auch schon oft gelesen. Und es ist eigentlich ein ganz positiver Text. Also das Evangelium ist Kraft, es ist Heil, es ist Sieg und das alles ist eigentlich ja nichts, wo man sich per se schämen muss. Das ist was Gutes, das ist nicht eine Niederlage, die man erlebt hat, wie ich in der Arbeitslosigkeit für mich vielleicht empfunden habe. Es ist keine Schwäche, die man sich eingestehen muss vor anderen, sondern es ist Kraft, heißt es da, und es ist letztlich Sieg, es ist keine Niederlage, wo man auch lieber vielleicht den Kopf in den Sand stecken würde. Und ich habe diesen Text aber gehört und hab, oder gelesen oft und eher so wie so ein Appell verstanden. So, dass ich so gedacht habe, ich darf mich jetzt halt auch, also sobald ich jetzt nicht rausgehe auf die Straße, in die Fußgängerzone, mich auf die Kiste stellen und predige, keine Ahnung, was für Bilder ich da in mir hatte, sobald ich das nicht mache, zeige ich ja da damit, dass ich, dass mich irgendwie schämt und dass ich da, ich, und dann kommt so die Stimme, ist mir Jesus gar nicht so wichtig, dass ich das nicht mache und so. Und ich hatte so eine feste Vorstellung dessen, was es heißt, dann auch sichtbar zu leben. Vielleicht Traktate verteilen und alles. Und diese Sachen, die sind nicht per se falsch. Selbst derjenige, der sich auf die Kiste stellt in der Fußgängerzone. Wenn die Motivation stimmt und das ist sein Auftrag ganz individuell und dann füllt er das aus, da will ich gar nichts dagegen sagen. Aber meine Sache war das nicht. Und das hat genau, da hat der Text genau das Gegenteil bewirkt von dem, was er eigentlich will, nämlich, dass ich mich erst recht geschämt habe, nämlich darüber, dass ich mich schäme, angeblich schäme. Was meint der Text denn richtig? Und ich glaube, dass Paulus da eigentlich mitsagt, dass das Evangelium dieser Scham, nicht der Scham vor Jesus, sondern dem entgegensteht eigentlich, weil es eben eine Siegesbotschaft ist, eine kraftvolle Botschaft, eine heilvolle Botschaft und weil es letztlich auch genau das, was im Sündenfall gleich sich am Anfang zeigt, dem entgegenwirkt, nämlich dass wir uns nicht mehr schämen, nicht mehr verstecken müssen vor anderen. Aber dass ich nicht mehr verstecke vor anderen, das heißt nicht, dass ich jeden zupredigen muss oder irgendwas, sondern das heißt, dass ich ein gesundes Selbstwert bekomme durch Jesus und einfach in Freiheit leben kann und auch von jedem dann aussichtbar wird. Ich glaube nicht, dass uns Evangelium zu peinlichen Situationen herausfordert ständig. Umso peinlicher ich mich mache, umso mehr schäme ich mich nicht des Evangeliums. Das ist Blödsinn, glaube ich. Sondern ich glaube, es geht um eine Freiheit, die jeder für sich selber dann entdeckt und die auch ganz individuell ist. Aber wo man sich eben dann nicht mehr scheut, zu dem zu stehen, zu dem, was man glaubt, aber auf die Art und Weise, wie es eben auch zu einem passt. Jesus beendet das Versteckspiel, das er mit dem Sündenfall eigentlich begonnen hat. Diese Problematik, von dem jeder ein Lied singen kann, dass man eben auch ein Problem hat mit Sichtbarkeit, dass man sich gern auch mal unsichtbar macht oder dass man auch nicht, ja, nicht erkannt werden will, dass man vielleicht auch ein Problem mit sich selber hat, mit dem eigenen, ob es Körperbewusstsein ist, ob es psychisch ist. Und er spricht es uns zu als seine Jünger, da heißt es in Matthäus 5, 14 bis 15, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell. Und sie leuchtet allen, die im Hause sind. Also wichtig ist bei dem Text, und das ist schwierig, da vielleicht jetzt auch das Denken ein bisschen umzumodeln. Ihr seid das Licht der Welt, das ist eine Tatsache. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, die liegt halt dort. Und die wird von jedem gesehen, egal wie schön sie ist, egal, ist halt so, die ist sichtbar. Und hier heißt, man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter einen Scheffel. Die Lampe, die wird angezündet. Und dann wird derjenige, der sie anzündet, der setzt sie nicht unter einen Scheffel. Wir haben mit dem Text vielleicht ein Problem, wenn wir da schon so ein Sprichwort haben, so, setz dein Licht, stell dein Licht nicht unter einen Scheffel. Und wir meinen damit, du musst selber dafür sorgen, dass deine Talente zur Geltung kommen. Davon spricht aber der Text eigentlich nicht, weil derjenige, der dafür sorgt, das bist nicht du. Sondern das ist Jesus selber, der dich auf den Sockel stellt. Der dich anzündet hat, bist auch nicht du, sondern er zündet dich an. Und weil er dich anzündet, stellt er dich nicht unter den Scheffel. Und das ist eine ganz, ganz entscheidende Wendung in dem Ganzen. Es ist nicht deine Aufgabe, für Öffentlichkeit zu sorgen, sondern das macht Jesus. Er beendet das Versteckspiel, und indem er uns nicht versteckt vor anderen. Und das heißt gleichzeitig, er schämt sich nicht für dich, so wie du bist. Wir sind sozusagen seine Vorzeigechristen. Das musst du dir auch mal so überlegen. Und dann kommt vielleicht schon, Jürgen fängt an zu lachen, denkt, oh je, vielleicht denkst du jetzt an irgendwelche Dinge, ich könnte dich genauso von mir sagen, ich bin ja auch nicht perfekt. Wo ich dann denke, oh je, hat er sich das gut überlegt? Ich weiß es nicht, aber Jesus hat so entschieden. Wir sind Vorzeigechrist und da steht nichts von Leistung, irgendwas, weil wir, sondern ich glaube, weil er stolz auf uns ist, als seine Kinder. Und weil er uns nicht versteckt. Weil er auch nicht erst wartet, bis wir die Leistung bringen, die wir bringen müssen. Weil er uns liebt. Deshalb gibt er uns auch die Plattform. Deshalb sagt er auch, hey, das ist mein Werk. Dieser Mensch, der ist würdig, angesehen zu werden. Er versteckt uns nicht. Gleichzeitig heißt es aber auch, dass wir für andere sichtbar sind. Es geht bei Sichtbarkeit auch um andere, nicht nur um dich. Und das heißt hier auch, und sie leuchtete allen, die im Haus sind. Sie leuchtet nicht für sich, sie leuchtet alle, die im Haus sind. Sie erhält das Umfeld, nicht sich selber nur. Das wird, wenn sie Luft kriegt, auch unterm Scheffel vielleicht passiere, wenn sie nicht erstickt. Aber es ist eben nicht bedeckt. Es ist eine Öffentlichkeit, weil wir auf immer den Sinn dann auch unseres Lebens auch für andere angelegt sind. Aber das hängt eng miteinander zusammen. Dieses Innere zu wissen, Jesus ist stolz auf mich, Jesus liebt mich, ich habe einen Wert vor ihm, er versteckt mich nicht. Und gleichzeitig aber das, dass ich natürlich dann auch sichtbar bin für andere. Wir sind sichtbar, weil wir gesetzt sind. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Jesus oder Gott ist derjenige, der uns anzündet. Jesus ist derjenige, der uns anzündet, der uns setzt, so wie die Stadt, die nicht verborgen sein kann. Das ist gesetzt. Das kannst du nicht aussuchen, das ist halt so. Weil er das so entschieden hat und weil er das so macht. Und wenn wir nicht suchen müssen, die Öffentlichkeit suchen müssen, wenn das nicht gar nicht unsere Aufgabe ist, sage ich jetzt mal, weil Jesus uns so setzt, dass wir öffentlich erkennbar sind, dann ist die Frage eher nicht die Frage, dass wir das irgendwie erreichen, sondern die Frage, wie wir das leben, das ist vielleicht viel entscheidender dann. Wie lebe ich im öffentlichen Raum, in dem mich Jesus reingesteckt hat? Eine Variante von Gesetztsein und wo man vielleicht dann auch falsch verstehen könnte, wäre das, wenn man es so wie so ein Rampenlicht sieht. Das Licht auf der Bühne, da wo alle mich sehen. Wenn ich im Rampenlicht bin, dann sehen sie mich. Reicht das aus? Nur wenn ich einfach nur sage, okay, ich bin halt sichtbar und jetzt lebe ich halt so, wie ich lebe. Ich finde es interessant, wenn man so guckt, wie es manche Stars ging. Also zum Beispiel Robin Williams, das war ein Schauspieler, den habe ich eigentlich immer gern anguckt. Ich fand ihn sehr sympathisch in seiner Rolle, hat meistens ja, irgendwie was Leichtes gehabt und so. Hat am 11.08.2014 Selbstmord begangen. Es war eine zerbrochene Persönlichkeit innen drin. Starke Depressionen gehabt, es kam alles dann danach raus. Das Rampenlicht, das war da. Und ich frage mich dann, ich will da nicht den Stab drüber brechen über solche Personen. Das ist per se nicht schlecht, Schauspieler zu sein, alles. Aber das zeigt mir dann das, nur weil ich auf der Bühne stehe und irgendwie sichtbar bin, verändert das nur nicht mich. Und das kann, und man kann sogar fragen, was habe ich denn von dem Mensch gesehen? Seine Rolle habe ich gesehen. Das, wie er im Fernsehen auftreten ist. Aber seine Persönlichkeit blieb komplett verborgen vor mir. Deshalb ist man geschockt, wenn man dann sowas hört oder liest, dass sich so jemand umbringt, wo einem doch so sympathisch ist, wo man denkt, da strahlt das Lächeln aus einem heraus. Also das Rampenlicht allein, das reicht einfach nicht aus. Das verändert uns nicht. Das Einzige, was uns verändert, das ist Gott und Gottes Licht. Und Gottes Licht ist eben nicht so wie so ein Rampenlicht, wo einen einfach nur mal so bestrahlt und sagt, guck mal, sondern das ist ein Licht, das durchscheint, das bis in deine Persönlichkeit reinwirkt. Im Psalm 139 gibt es bekannte Verse, die lese ich. Und spräche ich, nur Finsternis möge mich bergen und Nacht sei das Licht um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre wie das Licht. Auch Finsternis würde vor dir, also vor Gott, nicht verfinstern und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre das Licht. vor Gott kann ich mich nicht verbergen. Selbst wenn ich sage, ich ziehe mich vor ihm zurück. Selbst Adam und Eva, die sich vor ihm versteckt haben, hat er gefunden. Und er hat gefragt, was versteckst du dich? Und er wusste, wo er hin muss. Gott sieht dich in deiner Person. Nicht nur das, was du auf der Bühne deines Christseins bietest, sondern er sieht auch da, wo Zerbruch ist, wo Wiederherstellung geleistet werden muss. Er durchleuchtet dich, aber nicht mit einem Aufpasserbewusstsein und was macht er jetzt wieder falsch, sondern mit Augen seiner Liebe durchleuchtet er dich. Weil er eben nicht möchte, dass wir nur auf der Rampe und im Rampenlicht strahlet, sondern er will, dass wir von innen heraus heil werdet. Und das ist das Licht, das er vor andere Menschen aussetzen will, das von innen strahlt, wo die ganze Person mit Ja einklingt, sich einklingt und sichtbar wird. Und interessant ist, dass viele Texte, also gerade das, was wir gelesen haben mit dem das Licht, das auf dem Berg der Welt oder die Stadt, die auf dem Berg ist, kann nicht verborgen werden. Das ist die Lampe, die man anzündet unterm Scheffel, das gibt es ja in verschiedenen Evangelien. Und in Lukas ist es zum Beispiel so, dass gleich da danach ein Text folgt, wo ich ganz interessant fand. Da heißt es, also nach dem mit dem Licht, mit der Lampe unterm Scheffel, denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden wird. Auch nichts geheim, was nicht bekannt wird und ans Licht kommt. Seht nun zu, wie ihr hört. Denn wer hat, dem wird gegeben. Und wer nicht hat, von dem wird selbst, was er zu haben meint, genommen werden. Also da sieht man dieses, es gibt nichts vor Gott, was verborgen werden kann. Und nichts, was wir geheim halten können letztlich. Das ist nicht das Ziel, dieses Lichtsein. Auch nicht das unterm Scheffel. Das wäre auch wieder ein Stück weit das Licht unterm Scheffel. Sondern er will Licht, das von innen nach außen strahlt. Und hier heißt, seht zu, wie ihr hört. Und da habe ich mir gedacht, was beim Hören, da sagt Jesus oft auch so, wir sollen auch Täter des Wörters sein und nicht nur Hörer. Ich glaube, das könnte da mitschwingen. Dass er einfach meint, es geht nicht nur darum, nur zu hören. Und dann lebe ich mein Leben. Und ich lasse es gar nicht an meine Persönlichkeit ran. Sondern es geht auch darum, Gehorsam einzuüben in dem, was Jesus sagt. Das ist ein Hörer, was dann die ganze Person mit einschließt. Und was dich auch von innen heraus erneuern wird, wenn du das einübst. Jüngerschaft letztlich lebst. In Markus 4,22 ist auch ein Paralleltext. Da heißt es auch, man soll gucken, wie man hört. Und auch mit dem, dass nichts verborgen sein kann und so weiter, was nicht offenbar wird. Und da geht es aber darum, dass er sagt, mit dem Maß, mit dem du mischst, wird dir zugemessen werden. Und ich glaube, da geht es ums Richten letztlich. Dass ich nicht über andere Menschen urteile. Auch das ist dann richtiges Hören. Dass ich Gott, der Richter und der Herr sein lasse und nicht ich mich selber zum Herr mache. Und meine eigene dunkle Seite verleugne, weil das tue ich in dem Moment. Das ist oft das größte Ablenkmanöver, wo es gibt, und das kenne ich von mir auch. Interessanterweise kommt dieses Phänomen, dass ich über andere richte, oft dann besonders stark raus, wenn ich meine Beziehung selber zu Gott gerade auf Eis gelegt ist. Weil dann ist es vielleicht geschickter, wenn man jemand anderes noch ein wenig niedriger machen kann, wenn man selber dann ein wenig höher dasteht. Aber vor Gott funktioniert das nicht. Das wird nicht verborgen bleiben, was bei mir nicht stimmt vor ihm. Und deshalb bringt dieses Ablenkmanöver ist eigentlich ähnlich wie das Licht unter den Scheffel stellen. Ich stelle einen Scheffel über das Licht, was mich eigentlich heil machen will, was auch meine Seele durchleuchtet und mein Innerstes kennt. Und in Lukas 12,2 heißt es, es ist aber nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt und nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird. Deswegen wird alles, was ihr in der Finsternis gesprochen haben werdet, im Licht gehört werden. Und was ihr ins Ohr gesprochen haben werdet, in den Kammern, wird auf den Dächern ausgerufen werden. Das sagt Jesus den Pharisäern gegenüber. Auch da geht es um ein transparentes Leben. Nicht ein Leben in Verborgenheit. Sondern dass er auch sagt, das hinterrum Rede oder so. Das ist auch was, eine Art und Weise, wo man nicht mehr sichtbar lebt. Das gilt da genauso. Es geht nicht, du kannst noch so viel missionieren, wenn du dann hinterher schlecht über Gemeinde redest und über den und den und den, dann gibst du einen gewaltigen Punkt nicht preis und das ist was, was überhaupt nicht Gottes Sinn entspricht, was du da tust dann in dem Moment. Sichtbar leben im Sinne von Gottes Licht heißt auch transparent und Aufrichtigkeit einzuüben. Und wir sind eben sichtbar, weil Jesus uns anzündet. Weil dieses Licht Gottes, das allen Grund hätte, uns zu verklagen, wo wir weil er unsere Schattenseite kennt, weil er genau weiß, wie wir als Person unsere Schwäche haben, wo wir Stärke haben vielleicht, weil er uns einfach kennt. Er hätte das Recht, uns zu verklagen, aber das tut er nicht, weil er uns liebt. Er vergibt uns und das ist letztlich das Licht, mit dem wir dann auch wirklich was durch uns durch leuchtet darf. Und was von innen nach außen heran auch leuchtet. Und ich glaube, wenn das so ist, dass das, was Jesus anzündet, zu leuchten beginnt, dann ist es jeden Bereich, den du in deinem Leben unter seine Herrschaft stellst, wird zu diesem Licht, das sich sehen lassen kann, wo Jesus voll zum Zug kommt, wo er durchscheinen kann durch diesen Bereich. Und ich glaube, da geht es eben nicht um Perfektionismus, dass man denkt, das klemmt noch und da muss Jesus nur mehr rein und wie kriege ich jetzt Jesus in die Situation, sondern es geht, glaube ich, echt darum, einfach darauf zu vertrauen, uns ihm hinzulegen, auch die Dinge, die einen beschäftigen, auch wo einem der Heilige Geist eben Wundepunkte zeigt. Nicht das dann wiederum zu verstecken, sondern alles, was ans Licht kommt, an sein Licht, das wird auch heil werden. Darum geht es letztlich. Auch nicht zu überlegen, wie man es jetzt anders oder besser macht, sondern einfach darauf zu vertrauen, dass es dann so sein wird, weil sein Licht Kraft hat. Wer sichtbar ist, muss sich nicht mehr verstellen. Das ist ein wichtiger Punkt, das hat auch mit Freiheit zu tun. Es ist ein irrsinniger Stress, wenn ich nach außen hin mein Christsein möglichst makellos halte, aber innerlich tobt der Kampf. Das ist eine Stresssituation und das ist Druck. Und wenn du das nicht eingestehst, dann kannst du mir glauben, dass es so ist. Es ist eine riesengroße Freiheit, einfach zu wissen, ich darf so sein, wie ich bin vor ihm. Und mir wird vergeben und ich kann auch andere vergeben. Das wird dich frei machen. Du musst dich nicht weiter verstellen. Und Jesus selber lebt dieses in Freiheit. Er ist eben nicht derjenige, der vorne rum zu dir sagt, ich liebe dich, aber hinterrum zu Gott sagt, du. Aber da hat er echt nur ein paar Sachen, du, und das ist ja furchtbar, ich könnte in die Tonne klopfen und das und das. Und er lebt es doch vor. Wenn er zu dir sagt, ich liebe dich, dann ist das bedingungslos, dann meint er das auch so und ohne Hintergedanke. Wir haben das manchmal so, dass man vielleicht dann einen so, ach, ich liebe dich, du, und dann kommt, könntest du vielleicht den Tisch aufräumen. Ich werde dann auf der Humorebene so, wenn man beugt, man sagt, man schmeichelt einem und dann will man eigentlich was. Das macht Jesus nicht, sondern wenn er sagt, ich liebe dich, dann liebt er dich. So weit, wie du bist. Und die Jünger, die waren nicht vollkommen, die waren fehlerhaft. Und er hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Und ihr seid die Stadt, die nicht verborgen werden kann. Der hat schon gewusst, was er macht. Aber weil er einfach gewusst hat, dass sein Licht leuchten wird, durch die Schwachheit durch, wo wir das zulassen. Weil ich glaube, eins von der größten Zeugnisse ist auch das, wenn ich von meiner Schwachheit reden kann, ohne mich schämen zu müssen, weil ich weiß, ich bin angenommen. Die Dinge, die dir vergeben sind, da kannst du ein riesen Zeuge daraus werden, wenn du das andere weitergeben kannst. Und da bist du ein riesengroßes Licht und das ist eben dann ein Licht, wo nicht aufgrund vom perfekten Leben ist und weil dir alles gelingt, sondern weil du sagen kannst, ich habe einen Retter und einen Erlöser entdeckt und der hat mich da rausgezogen und der zieht dich auch raus. Brauchst nicht mal dazu sagen, das wird seine Kraft schon haben, weil da der andere dann selber auf den Trichter kommt. Wenn das stimmt und der ihm helfen kann, dann kann er mir vielleicht auch helfen. Aber das hat damit zu tun, dass man dann auch authentisch wagt, authentisch zu leben. Sichtbar, wer sichtbar leben will, der wird automatisch sich Ängste stellen und Ängste oder Gefahren stellen müssen. Das hat auch damit zu tun, eben Ängste zu überwinden. Und Jesus war da auch nicht naiv und hat gesagt, ja, ihr werdet keine Angst haben und läuft alles von alleine. Sondern er hat ja gesagt, in der Welt habt ihr Angst und die Welt, das ist der öffentliche Raum. in dem ihr sind. In der Welt habt ihr Angst oder Bedrängnisse, kann man beides übersetzen, aber ich, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Er setzt uns in eine Welt, wo er eben weiß, das sind Herausforderungen und Dinge, da sind wir in so einem Spannungsfeld, wo wir vielleicht auch immer wieder mal nicht sichtbar werden oder sein wollen, wo vielleicht die Angst auch zu uns spricht, aber er ist derjenige, der uns da dann auch rausführen kann, auch aus Gedanken von Minderwertigkeit und all die Dinge. Ich habe die Welt überwunden, das heißt, der Blick auf Jesus ist letztendlich das, was dir dabei hilft, Ängste zu überwinden und Sichtbarkeit zu leben oder auch in schwierige Zeiten durchzukommen. Da hilft es nicht zu denken, kriege ich das hin, sondern da hilft es zu denken, kriegt er es hin oder zu wissen, Jesus hat mir schon damals geholfen, er wird mir jetzt auch helfen. In Römer 5, 3 bis 8 heißt es, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns, also nicht wir schämen uns, sondern wir rühmen uns auch den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Da sagt Paulus, er schämt sich nicht für die Bedrängnisse, die Herausforderungen. Und das sind ja auch Dinge, wo einem dann Angst machen. Oder auch das, wo man vielleicht dann merkt, ich würde gern mehr in der Öffentlichkeit reden, aber krieg's gerade nicht hin. Er schämt sich dessen nicht. Und weshalb schämt er sich nicht? Letztendlich, weil die Liebe Gottes ausgegossen ist in seinem Herz. Weil die Liebe Gottes größer und stärker ist, wie die Herausforderungen, vor die wir gestellt sind. Und interessant ist auch der Begriff der Hoffnung. Da heißt es, die Hoffnung lässt uns nicht zu Schande werden. Die Hoffnung hält dich letztlich in Situationen, wo du eben noch nicht den Ausgang kennst. Wo du auch nicht weißt, ob du es hinkriegst. Vielleicht auch, wo du noch vor Ängsten stehst und es noch nicht überwunden hast. Wo du vielleicht schon weißt, oder Gott dir was aufs Herz gelegt hast, wo du einfach nicht Mut hast, das umzusetzen. Da hilft es zu wissen, und auch wenn man Erfahrungen eben schon mit ihm überwinden gemacht hat, das sagt er ja auch, wer Geduld hat, wer dranbleibt an Jesus, sich in den Situationen aussetzt, da wächst dann die Hoffnung draus. Da hilft es einfach, das zu wissen, dass Gott über das, was ich vor Augen habe, hinaus für mich da ist. Das ist wie so ein Anker quasi in die unsichtbare Welt hinein, wo ich dann weiß, das hält mich fest, das zieht mich dann auch nicht nach unten, sondern lässt mich auch optimistisch werden, wo ich diesen Blick der Hoffnung dann auch einnehme. Das ist letztlich der Blick auf Jesus. Sichtbar heißt Gemeinde mit Öffentlichkeitscharakter zu sein. Wenn ich weiß, dass wir Gemeinde sind, wo nicht an der Türe da vorne endet und auch nicht in dem Rahmen bleibt, wie wir jetzt hier zusammen sind, dann hat es Auswirkungen auf das Verständnis, wie wir Gemeinde leben. Dann heißt es einerseits, dass Gott Menschen zufügt und wir das uns nicht aussuchen. So wie er dich selber setzt zum Licht vor die Welt, so setzt er auch andere zum Licht und er setzt auch Leute zu uns in die Gemeinde rein. Und es bringt Herausforderungen mit sich und aber auch super Ergänzung und Stärke und alles. Aber das ist eben nichts, was wir uns aussuchen. Wir können nicht sagen, wir wollen so und so Gemeinde sein, sondern wir gucken, was Jesus uns an die Seite stellt letztlich. Wir können uns die Nachbarn nicht aussuchen, die sind so da, wie sie sind und er hat uns eine Aufgabe dafür gegeben. Wir haben das Flüchtlingsheim hier gekriegt, ich denke, das ist auch ein Zeichen, dass er uns in die Öffentlichkeit setzt. Die sind da und das ist unsere Aufgabe, vor die er uns setzt. Wo er andere Gemeinden vielleicht nicht gesetzt hat und er weiß, was er macht und wieso er uns gerade die Flüchtlinge vor die Tür gesetzt hat. Und es bringt eben Begegnungen mit sich. Wir hatten es ja mit dem, das randaliert wurde, da habe ich das ja schon gesagt. Wenn du deine Türe öffnest und öffentlich lebst, dann kommen eben auch unterschiedliche Situationen zustande und auch Schwierigkeiten. Weil wo Leute schwer beladen sind oder Schwierigkeiten haben, dann bringen sie das mit in die Gemeinde. Ich wünsche mir das sogar, dass mir so Gemeinde leben lernt. Weil genau diese Leute brauchen Rettung und Heil. Und ich glaube, Jesus ist es wichtiger als unser Gemeindegebäude, sind immer noch die Leute, sind ihm viel wichtiger. Und da heißt es zu gucken, wie kriegen wir, wie schaffen wir es, oder wie schafft es Jesus, dass sie wirklich ihm begegnet und ihn als Erlöser erkennt, und was ist mein Teil daran? Nahbar, kostbar, sichtbar, das waren die drei Bilder, die uns bewegt in der Gemeindevision, und das ist letztlich eins in Jesus. Vielleicht habt ihr es auch gemerkt, die gehören so unmittelbar zusammen, man kann eigentlich vom einen Punkt in den anderen schwingen. Heute haben wir Sichtbarkeit gehabt, aber man merkt, durch das, dass Jesus einen nicht nur so in das Rampenlicht reinstellt und sagt, jetzt guck mal, was du da draus machst, sondern auch das Innere bewegt, und die zeigt er uns auch, wie kostbar wir sind, indem er sagt, ich bin stolz auf dich, ich stelle dich auf die Plattform. Ohne die Kostbarkeit her wäre es gnadenlos, dann wären wir in der Situation, wie manche Stars sind. Und gleichzeitig hat es aber auch damit zu tun, nahbar zu bleiben. Transparenz zu leben, auch andere gegenüber. Nicht meine irgendwie so eine Rolle als Christ einzunehmen und alles andere halte ich verdeckt. Das gehört alles zusammen und ist alles letztlich eins. Und das ist auch nicht eine Vision, wo jetzt nur uns als Gemeinde betrifft, sondern eigentlich betrifft es dich als Christ, egal wo du hingehst. Nahbar, kostbar und sichtbar zu sein. Ich weiß nicht, mit welchem Bild du dich jetzt vielleicht am ehesten identifizieren kannst. Ob dir eher die Gedanken kommen, wo du wie das Kind so dich eher bedeckt hältst und denkst, oh nee, ich komme nicht raus. Oder ob du dich so fühlst wie der andere, in aller Freiheit, ist gut sichtbar, gesundes Selbstwert und sagst, juhu, ich freue mich, ich gehe in die Welt und ich weiß, der Herr ist mit mir. Das Evangelium zählt für beide Bilder. Und bei dem Kind, da bricht das Licht durch diesen Spalt durch. Und dieses Licht, was da durchbricht, das will dich nach draußen rufen und sage, hey, du bist es wert, gesehen zu werden. Du bist es wert, gesehen zu werden. Ich bin stolz auf dich, und dieses Licht, das ich an dir anzünde, das ist mein Licht, meine Kraft, meine Liebe. Das ist nicht das, was du kannst oder nicht kannst. Und dieses Licht wird scheinen. Und es wird scheinen für andere zum Heil, so wie dieses Licht jetzt für dich durch diesen Karton oder was das auch immer ist, zum Heil scheint. So scheint es auch für andere. Und ich will euch rausholen aus dem Versteck der Sünde. Das Erste, was Gott gemacht hat bei Adam und Eva, was gegen das Schamgefühl und gegen das innere Versteckspiel gewirkt hat, war das, dass er ein Tier geschlachtet hat. Das erste Lebewesen, das sterben musste, war ein Opfer für dich, für uns als Menschen. Und aus den Fällen hat er ihnen Kleider gemacht, dass sie wieder in Kontakt zueinander treten können und nicht ewig hinter dem Busch sitzen müssen. Jesus ist dieses Opfer, das für uns sich ans Kreuz schlagen lassen hat, der für dich gestorben ist. Ihm war dein Leben so wichtig, und dass du in klare und gesunde Beziehungen leben kannst, in Freiheit leben kannst, mit einem geheilten Selbstbewusstsein, dass er selbst den Tod für dich erwählt hat. Ich würde gern noch beten. Jesus, ich danke dir wirklich für diese Freiheit, die du uns gibst, Herr. Ja, dass wir frei sein dürfen in deinem Geist, in dem Licht, Herr, das du in uns anzündet hast. Ich danke dir, dass du uns ja nicht möchtest, dass wir uns vor Scham verkriechen, Herr. Auch da, wo wir Schuld auf uns geladen haben, Herr, da bist du derjenige, der dieses Scham durchbricht, uns bedeckst mit deinem Blut, mit deinem Opfer, Herr, und auch uns herausrufst aus unserem Versteck, Herr. Danke, dass du wieder gut machst, was wir verbockt haben, Herr. Und ich danke dir auch, dass du auch wieder gut machst, was andere Menschen an uns verbockt haben, wo wir Verletzungen in uns tragen, Herr. Ich danke dir, dass du wirklich der Heiland bist, meiner Seele und unserer Seele, Herr. Und ich danke dir echt, dass du voller Gnade bist und uns nicht in ein Rampenlicht stellst, wo wir irgendwie gucken müssen, dass wir dir gerecht werden oder möglichst ein gutes Bild abgeben. Sondern ich danke dir, dass du uns auf den Sockel stellst, Herr, in aller Schwachheit. Und dein Licht wirklich aus Vergebung leuchtet, aus Wiederherstellung, aus deiner Liebe heraus, Herr. Und du sollst groß werden durch uns hier als Wendepunktgemeinde für unsere Nachbarn, für die Flüchtlinge, Herr. durch jeden Einzelnen, auch wenn wir uns am Arbeitsplatz uns bewegen, Herr, wo du uns Beziehungen schenkst, die zu uns passen, zu unserer Art und Weise, wie wir dich verkörpern oder ja, auch weitergeben können, Herr. Ja, da bitte ich dich echt um dein Segen, um deine Freiheit und auch um die Lust, wirklich sich nicht mehr von der Angst gefangen nehmen zu lassen, Herr. Ich danke dir echt, dass du unser Erlöser bist, der uns frei macht und die Kette der Angst sprengt im Blick auf dich hin. Amen.